Liebe Besucherinnen und Besucher, wie schön, dass Sie heute unseren kleinen Rundling näher kennenlernen möchten. Wir befinden uns an der Bushaltestelle und werden Ihnen an zahlreichen Stationen unser Dorf näher bringen. Sie können auf diesem Rundweg Interessantes zu den Bewohnern des Dorfes, ihrer Geschichte und auch zu Flora und Fauna links und rechts des Weges erfahren. An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass je nach Wetterlage einige Abschnitte desselben sehr sandig sein können, sodass edles Schuhwerk nicht von Vorteil wäre. Resdorf ist wahrscheinlich ein recht altes Dorf. Seine Ersterwähnung fand, wie die so vieler kleinerer Ortschaften, im Landbuch Kaiser Karls IV. Von 1375 statt. In jener ersten großen Landesinventur des im fernen Prag lebenden Kaisers wurde das Dorf als Reddigstorp erwähnt. Zu diesem gehörten 18 Hufenland, das waren etwa 150 Hektar, damals wie heute eher karge Böden in der Umgebung des Dorfes. Die Form des als Rundling errichteten Dorfes lässt auf eine slawische Gründung deutlich vor 1375 schließen. Im Jahre 1150 trat Albrecht der Bär aus dem Geschlecht der Askanier, die Nachfolge des letzten slawischen Fürsten Pribislav Heinrich in Brandenburg, der heutigen Altstadt Brandenburg, an. Um 1180 bis 1190 dehnten die Askanier ihren Einfluss auch auf die östliche Havelseite, also die Zauche, aus. In diesem Zeitraum trieben die Askanier die deutsche Besiedlung der Region voran, um ihre Herrschaft dauerhaft abzusichern. Da es sich bei Resdorf erkennbar um eine slawische Gründung handelt, ist also davon auszugehen, dass diese spätestens zu Beginn des 12. Jahrhunderts erfolgte. Leider wird das Gründungsdatum wegen der fehlenden schriftlichen Quellen aus slawischer Zeit nicht belegbar sein. Rückschlüsse können hier nur durch archäologische Grabungen gezogen werden. Ähnliches gilt natürlich auch für das slawische Leben im Dorf und den Übergang zur deutschen Besiedlung, über deren Umstände wir heute nichts wissen. Der Resdorfer Rundling steht heute wegen seiner besonderen Bauform unter Denkmalschutz.
Resdorf hat im Jahr 2016 ein durch Anwohner finanziertes Wappen beim Herold in die deutsche Ortswappenrolle eintragen lassen. Zu sehen ist das Wappen auf zwei Schildern, die jeweils den Ortseingang zu beiden Seiten flankieren. Der grüne Kranz steht für das fruchtbare Land, die Wiesen und die Verbundenheit der Dorfgemeinschaft sowie die Rundlingsform des Dorfes. Die aus dem Kleekranz erwachsenen Kleeblätter stehen sowohl für die Familien und Höfe in Resdorf als auch für Glück. Neben der Bushaltestelle befindet sich das alte Transformatorenhaus. Im Jahre 1922 planten die Resdorfer die Elektrifizierung des Dorfes. Der Versuch, dies über eine Genossenschaft zu realisieren, führte zu einem ausgeprägten Zerwürfnis zwischen den Bewohnern und so ruhte das Projekt bis zum Folgejahr. Dann aber ermöglichte eine außergewöhnlich gute Spargelernte die Umsetzung. Der rote Transformatorenturm wurde wohl bereits in dieser Zeit errichtet, um den ankommenden Starkstrom umzuwandeln. Er behielt diese Funktion mehrere Jahrzehnte, bevor er, vermutlich in den 70ern, durch ein moderneres Modell ersetzt wurde. Seitdem steht er leer bzw. hat nun einen ganz anderen Zweck. Hier brütete nämlich viele Jahre eine Schleiereule und auch dieses Jahr wurde sie bereits gesehen. Als Kulturfolger wohnt diese sehr gern in Kirchtürmen oder Scheunen. Die Schleiereule ist eine sehr helle Eule mit langen Beinen und langen Flügeln. Der Name kommt von dem sehr hellen, fast weißen, herzförmigen Gesichtsschleier. Die dunklen Augen darin machen sie zu einer Besonderheit unter unseren Eulen, die aufgrund ihrer besonders aufgebauten Federn alle lautlos fliegen können. Geschätzt wird die Schleiereule als nächtlicher Jäger von Kleinsäugern wie Mäusen und Ratten. Deshalb wurde und wird in einigen Regionen in Ställen gern ein Eulenloch oder eine Eulentür gelassen, auch Uhlenloch genannt, damit dieser Nützling im eigenen Hof brüten konnte.
Neben der Bushaltestelle sehen Sie ein gelbes, giebelständiges Gebäude, das heutige Dorfgemeinschaftshaus. Dieses Gebäude wurde in den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet und diente ursprünglich als Dorfschule. Schüler von der 1. bis zur 8. Klasse wurden hier gemeinsam in einem Raum von einem Lehrer unterrichtet. Bis in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Gebäude als Schulhaus. Nach der Schließung der Rehsdorfer Schule, die Schüler mussten nun nach Schepe, später nach Belitz zur Schule gehen, wurde hier um das Jahr 1950 eine Konsumverkaufsstelle errichtet, die erst im Jahr 1990 ihre Pforten schloss. In den 90er Jahren gestalteten die Rehsdorfer das Gebäude zu ihrem Gemeindehaus um. In diesem Zusammenhang wurde der ehemalige Schulhof neu umzäunt und zu einer Gartenanlage mit Spielplatz umgestaltet. Die Plumpstklos auf dem Hof wurden durch moderne Sanitäranlagen im Dorfgemeinschaftshaus ersetzt. Der Innenraum des Gebäudes selbst wurde durch einen Anbau verdoppelt. Heute kommen die Rehsdorfer hier zu Feierlichkeiten und Versammlungen zusammen. Das Gemeindehaus kann aber auch von Nicht-Rehsdorfern zu feierlichen Anlässen gemietet werden. Wenn Sie sich nun einmal umdrehen, sehen Sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite gleich in der Kurve neben dem alten Feuerwehrhäuschen ein Wohnhaus. Hier fand der Unterricht für die Rehsdorfer Schüler statt, bevor das Schulhaus errichtet wurde. Das Gebäude wurde früher als Küsterhaus bezeichnet und beherbergte bis zur Schließung der Rehsdorfer Schule die Wohnung des jeweiligen Dorfschullehrers. Vor Errichtung des heutigen Dorfgemeinschaftshauses befanden sich neben der Lehrerwohnung zwei Schulräume auf der linken Seite des Hauses. Bevor es einen Lehrer in Rehsdorf gab, wurden die Kinder vom Schneider des Dorfes im Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet. Der Unterricht fand zu dieser Zeit im Wohnhaus des jeweiligen Schneiders statt. Wenn Sie nun dem Feldweg folgen, der neben dem Dorfgemeinschaftshaus vom Dorf wegführt, sehen Sie rechter Hand einen Fachwerkbau. Es handelt sich um die vor wenigen Jahren gebaute neue Feuerwehr Rehsdorf-Schepe. Die Errichtung eines größeren und moderneren Feuerwehrhauses war notwendig geworden, weil das alte Spritzenhaus durch die Erweiterung der Ausrüstung und des Fuhrparks der Feuerwehr zu klein geworden war. Die Freiwillige Feuerwehr Rehsdorf-Schepe ist im Durchschnitt etwa 20 Mal im Jahr im Einsatz und unter anderem bei Unfällen auf der nahegelegenen Autobahn A9 immer schnell vor Ort. Wenn Sie rechts neben der Feuerwehr in die Ferne schauen, haben Sie einen freien Blick auf das heute einzige Storchennest. Das wurde Mitte der 90er Jahre von dem damaligen Bürgermeister errichtet. Zu der Zeit gab es auch noch ein weiteres Storchennest, dieses wurde aber verlassen. Das Storchennest steht auf einem Privatgrundstück und ist nicht zugänglich. Dort befindet sich seit 2000 eine Pferdepension, die auch danach Storchennest benannt wurde. Jedes Jahr trifft das Storchenpärchen versetzt ein und hat 1 bis 3 Junge. Diese nutzen gern das Wasserangebot der Pferdetränken und fühlen sich auf dem Hof sehr wohl. Folgen Sie nun dem Feldweg bis zum Verkehrsschild.
Wenn man sehr leise ist und mit viel Glück, ist manchmal auf den Wiesen am Weg ein Hermelin zu beobachten. Das Hermelin wird im Vergleich zum deutlich kleineren Mauswiesel auch großes Wiesel genannt. Flink wie ein Wiesel ist das oberseits bräunlich und unterseits weißlich gefärbte Hermelin ein sehr guter Jäger von Kleinsäugern wie Mäusen und Maulwürfen. Seine Nahrung ist auf den Wiesen und in den Gebüschen reichlich zu finden. Besonders im ganz weißen Winterfell mit der schwarzen Schwanzspitze stellt er eines unserer schönsten Marderartigen dar. Früher wurden diese weißen Hermelinfelle mit ihren schwarzen Schwanzspitzen als Innenfutter für teure und edle Mäntel genommen. Noch früher galt der Hermelinmantel als Vorrecht bestimmter Herrscher, wie der russischen Zaren, hoher Adliger oder Würdenträger. Selbst auf Gemälden sind diese weißen Innenfutter an den auffälligen kleinen schwarzen Punkten, den Schwanzspitzen der Hermelinfelle, zu erkennen. Gerne wurde das edle Hermelin auch als Symbol in Wappen genutzt. Rund um Resdorf sind auch mehrere Feldhasen zu Hause. Meistens liegen sie nur platt auf der Wiese, die langen Ohren dicht an den Körper angelegt und werden so leicht übersehen. Man bemerkt die Hasen erst, wenn sie kurz vor einem aus dem Gras aufspringen. Durch ihre langen Hinterbeine sehen sie in der langsamen Bewegung, beim Hoppeln, etwas ungelenk aus, können aber sehr gut springen, schnell laufen und Haken schlagen. Oft richten sich die Hasen nach der ersten rasanten Flucht auf und beobachten intensiv ihre Umgebung in alle Himmelsrichtungen. Die sich seitlich am Kopf befindlichen Augen ermöglichen einen 360-Grad-Blick, ohne den Kopf zu drehen. Dies gilt vor allem für Bewegung, da Feldhasen kurzsichtig sind und nur auf die Nähe scharf sehen. Wenn sich die Feldhasen aufrecht hinsetzen, kann man gut die schwarzen Enden der langen Ohren erkennen, die sie vom Kaninchen unterscheiden. Unser allseits bekannter Osterhase wird meist durch ein Kaninchen dargestellt und ist damit gar kein Hase. Folgen Sie dem Feldweg weiter bis zum Abzweig zur Biogasanlage. In und um Resdorf kommen Mehl- und Rauchschwalben vor. Beides sind sehr elegante Flieger. Die Rauchschwalbe mit dem tief gegabelten und längeren Schwanz erkennt man an der typischen rötlich-braunen Kehle und dem metallisch blau-schwarz glänzenden Rücken. Die etwas kleinere Mehlschwalbe dagegen ist schwarz-weiß, mit einem deutlich helleren Bauch und dem charakteristischen weißen Bürzel. Neben den Staren als Frühlingsboten sind die Schwalben die Sommerboten, die es sogar zu Sprichwörtern gebracht haben. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Mit dem Abflug der Schwalben neigt sich dann auch der Sommer seinem Ende zu. Die Schwalben sitzen dann Ende August und September in Scharen auf den Strom- und Telefonleitungen im Dorf und sammeln sich für den Abflug. Auch Schwalben bauen ihre Nester in Gebäude, auch gerne in Ställen. Mehlschwalben dagegen außen an Gebäude, gerne geschützt unter einem Überstand. Mehlschwalben sind regelrechte Koloniebrüter mit dicht an dicht sich fast berührenden Nestern. Diese sind kugelartig geschlossen mit einem oben gelegenen Einflugloch. Die Rauchschwalbennester dagegen sind schalenförmig. Ein haltbares Nest ist dabei für beide Arten eine große Herausforderung, die teilweise auch erst erlernt und geübt werden muss, um die perfekte Zusammensetzung mit Lehmanteilen zu finden. Feuchter Lehm, zum Beispiel von Feldwegen mit feuchten Lehmlöchern, ist heutzutage selten geworden. Der Name Rauchschwalbe rührt daher, dass früher die im Gebäude brütenden Rauchschwalben die Öffnungen für den Rauchabzug auch gerne als Ein- und Ausflug genutzt haben. Beide Arten gehen auch in Brandenburg bereits länger zurück. Wichtig als Unterstützung sind Nistmöglichkeiten, auch künstliche, eine Portion Toleranz durch den Menschen und ausreichend Insekten als Nahrungsgrundlage. Hier in Resdorf können Schwalben an der Rinderanlage und im Ort in den Ställen der Gehöfte noch in großer Zahl beobachtet werden. Unter den typischen Torhäusern im Rundling brüten die Mehlschwalben sehr gerne, wenn man sie lässt. Folgen Sie dem Plattenweg weiter bis vor die Weiden an der Viehtrinke. Wenn Sie den Blick hier nach links, nach Nordosten in Richtung Beelitz richten, sehen Sie in der Ferne den rot geklinkerten Wasserturm mit seiner weißen Kuppel auf dem Dach. Der Wasserturm prägt seit 1928 das Bild von Beelitz und wurde als Teil der damals errichteten Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlage erbaut. Der 40 Meter hohe Turm steht auf dem Ostereierberg im Park am Wasserturm. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war der Turm tatsächlich Teil der Wasserversorgung in Beelitz. Durch Kampfhandlungen 1945 wurde das auch als Gefechtsstand genutzte Bauwerk stark beschädigt. Der Turm wurde 1959 vollständig rekonstruiert. Ab den 60er Jahren war, mit kleinen Unterbrechungen, der Wasserturm für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Somit geriet er in Vergessenheit und der bauliche Zustand verschlechterte sich zusehends. Bereits in den Anfängen der 90er Jahre formierte sich Interesse, dem Gebäude eine neue Nutzung zu geben. Dies mündete 1999 in der Gründung des Vereins Verein zur Rettung des Wasserturms e.V. 2004 gründete sich der Verein Sternfreunde Beelitz e.V., welcher heute der alleinige Nutzer des Wasserturms ist. Der Verein konnte 2004 durch Spendenmittel ein Teleskop anschaffen. Dieses versteckt sich unter einer weißen Beobachtungskuppel, welche deutlich das Bild des Wasserturms prägt und schon von Weitem, wie hier von Reesdorf, sichtbar ist. Folgen Sie dem Plattenweg nun weiter bis kurz vor die T-Kreuzung.
Wenden Sie den Blick nun nach links und schauen Sie in Richtung Wald. Mertensdorf und Elztal sind heute fast vergessene Namen. Das ehemalige Mertensdorf lag rechts der heutigen Biogasanlage. Es wurde bereits im Landbuch Kaiser Karls IV. Von 1375 als Wüstung, also als verlassene Ortschaft, benannt. Da an dieser Stelle sowohl slawische als auch frühdeutsche Keramik gefunden wurde, ist eine Besiedlung vor dem 12. Jahrhundert wahrscheinlich. Bei der großen Landschätzung 1375 wurde bereits festgestellt, dass Hütung und Holzung, also Weiderechtung und Holzeinschlag, gegen einen Zins von den Reesdorfern genutzt wurden. Es ist daher anzunehmen, dass das Dorf zwar noch von den neu zugezogenen deutschen Siedlern ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Besitz genommen oder zumindest bewohnt wurde, diese aber nach höchstens 200 Jahren wieder aufgaben. Da nichts über dieses Dorf bekannt ist, lässt sich über sein Verschwinden nur spekulieren. Denkbar wäre, dass die kargen Böden des Belitzer Sander nur eine begrenzte Anzahl von Menschen ernähren konnten und manche der frühdeutschen Siedler einfach weiterzogen. Vielleicht erwies sich der Rundling Reesdorf aber auch als die geschütztere Siedlungsform für die Menschen des Spätmittelalters. Nicht zuletzt könnte hier die Pestepidemie, deren abgeschwächter Ausläufer die brandenburgischen Lande um 1350 erreichten, dazu geführt haben, dass, wie überall in Europa, ungünstige Siedlungsplätze zugunsten nun frei gewordener besserer Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten aufgegeben wurden. Am Waldesrand hinter der Wüstung Mertensdorf liegt ein einzelnes Gehöft. Es taucht in den Quellen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts als Wohnplatz Elztal auf. Da stets nur ein Wohnhaus mit Wirtschaftsgebäuden benannt wird, gab es offenbar kein zugehöriges Dorf. Gänzlich auszuschließen ist dies jedoch nicht. Seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gehört Elztal zur Gemeinde Reesdorf. Gehen Sie jetzt weiter bis zur T-Kreuzung.
Von hier ist der Weg bis zur Nieblitz nicht weit. Wenn man einen Abstecher dorthin macht, kann man mit etwas Glück einen der dort vorkommenden Nutrias beobachten. Die aus Südamerika stammenden Nutrias, auch Sumpfbiber oder Biberratte genannt, weisen im Gegensatz zum ähnlichen, aber deutlich größeren heimischen Biber einen runden Schwanz auf. Beide leben gerne an Gewässern und sind gute Schwimmer. Wenn man einen Fraßplatz mit Muschelschalen oder Schneckengehäusen findet, kann man sicher sein, dass Nutrias dort leben. Der rein vegetarisch lebende Biber fällt dagegen durch seine typischen Biberschnitte an Bäumen auf. Gut erkennbar sind die Nutrias an den deutlich sichtbaren Ohren und den weißen langen Barthaaren. Ursprünglich wurden sie als Pelzlieferant eingeführt. Schwieriger als Nutrias ist der Biber zu beobachten, der zeitweilig auch an der Nieblitz lebte. Scheinbar war die Verfügbarkeit von Weiden und anderen Bäumen und Büschen der Weichholzaue noch nicht ausreichend an unserem Abschnitt der Nieblitz, um einer Biberfamilie mehrjährig als Revier mit ausreichend Winternahrung dienen zu können. An der T-Kreuzung wenden Sie sich nach rechts und folgen dem Plattenweg bis zu dem einzeln stehenden Baum links. Zu Ihrer rechten Hand haben Sie hier wieder einen schönen Blick auf die Reesdorfer Kirche. Auf beiden Seiten des Weges befinden sich teilweise immer noch tiefgründige Niedermoore. Der Name rührt daher, dass sie in oft ausgedehnten Niederungen, hier ist es das Nieblitztal, entstanden sind. Sie haben stets Anschluss an das ursprünglich knapp über der Grasnarbe stehende Grundwasser. Vor etwa 60 Jahren wurde mit einer umfassenden Meliorationsmaßnahme dieses Niedermoor landwirtschaftlich nutzbar gemacht. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Schaffung einer großen Mähweide-Grünlandfläche. Diese Nutzung wurde bis heute beibehalten. Vor der landwirtschaftlichen Melioration dürften hier Torfmächtigkeiten von ca. 2 Metern erreicht worden sein. Torf ist das Material, aus dem Moore bestehen. Er bildet sich bei langanhaltendem flachen Überstau bzw. großem Überschuss von Wasser in der Landschaft. Im wassererfüllten, sauerstoffarmen Milieu sind die Abbauprozesse der vor allem durch abgestorbene Pflanzen gebildeten organischen Substanz gehemmt. Es bildet sich Torf, auf dem die kommende Pflanzengeneration heranwächst, abstirbt und wieder zu Torf wird und das Moor wächst somit lagenweise auf. Vor dem Beginn der eigentlichen Moorbildung wurden in den verzweigten Mäandern und Nebenflussarmen der Nieblitz von den kleinen Kuppen in der Landschaft feines Material abgespült und am damals noch bestehenden Gewässergrund abgelagert. Es bildeten sich sogenannte Mudden, die den Gewässergrund nach unten undurchlässiger machten, sodass der flache Wasserüberstau langanhaltend die Sumpfvegetation mit Wasser und Nährstoffen versorgen konnte. Der Prozess der Torfanreicherung setzte sich bis etwa 1960-1970 fort. Dann wurde der Torfkörper im Rahmen der landwirtschaftlichen Melioration in der oberflächennahen Schicht entwässert. Meist geschah das in einem Bereich von ca. 1 Metern, sodass in Wintermonaten der Torf durch den steigenden Grundwasserstand wieder befeuchtet werden konnte. Die nächsten 3 Punkte können Sie auch gerne beim Weiterlaufen entlang des Weges hören, bis Sie rechts eine Schranke sehen. Obwohl die Feldlerche noch einer unserer häufigsten Charaktervögel des Offenlandes, der Agrarlandschaft ist, musste die Art einen drastischen Rückgang und enorme Bestandsverluste hinnehmen. Typischerweise erfolgen die Gelege des Bodenbrüters auch auf Acker, jedoch sind Bruten auf den Spargeläckern kaum möglich. Daher brüten sie um Reesdorf eher auf extensiv genutzten Wiesen und Weiden. Daran erkennt man schon das Problem der Feldlerche, wie auch der meisten anderen typischen Arten der Agrarlandschaft und der Feldflur. Die Feldlerche benötigt niedrige sowie vielfältig strukturierte Vegetation mit offenen Stellen zum Brüten und wenig Störung während der Brutzeit. Nutzt sie die Fahrgassen, führt eine häufige Befahrung der Felder zur Zerstörung und zum Verlust vieler Bruten. Eine intensive Bewirtschaftung führt zu einem verringerten Nahrungsangebot für die Feldlerche, die gerade in der Brutzeit auch proteinreiche Insektennahrung bevorzugt vertilgt. Noch gibt es die Feldlerche und ab Frühjahr sind die Männchen mit ihrem Tirelieren hoch am Himmel zu hören, meist kaum sichtbar als kleiner Punkt gegen den hellen Himmel. Dabei steigt dieser kleine, nur ca. 18 cm große, braune und eigentlich unauffällige Vogel mit dem Gesang empor in einem Spiralflug, verharrt in der Höhe und sinkt plötzlich herab. Zum Schluss erfolgt ein Sturzflug mit angelegten Flügeln, der erst kurz über dem Boden abgefangen wird. Dieses Verhalten der Männchen dient zur Revierabgrenzung und ersetzt die Singwarten anderer Arten. Die Weibchen singen auch, aber am Boden und nicht in der Höhe. Kurioses? Früher wurden die Feldlerchen zu Tausenden gefangen und gegessen. Man denke nur an die Leipziger Lerche und die Delikatesse Lerchenzungen der alten Römer. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts war die Gegend südlich, westlich und nördlich von Reesdorf ein mit Erlen und Säcken bewachsenes, sumpfiges Niedermoorgebiet. Ein Spaziergang auf dem heutigen Rundweg wäre nicht möglich gewesen. Ab der Mitte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden mehr und mehr Siedler durch Ansiedlungsprojekte in die Gegend gezogen. Das machte es notwendig, Flächen am Rande des Moorgebietes nutzbar zu machen. Das viele Wasser musste also aus der Landschaft abgeführt werden und so wurde als allererstes die Nieblitz begradigt, die ca. 500 Meter südlich vom Rundweg das Wasser des Brück-Neuendorfer Kanals und des Schlarlacher Mühlengrabens aufnimmt. Die Reesdorfer und Belitzer Wiesen entstanden, welche seit etwa 250 Jahren die wirtschaftliche Basis der Landwirtschaft in Reesdorf bilden. Die letzten kleinen Moorgebiete wurden im 20. Jahrhundert nutzbar gemacht. Für die großflächige landwirtschaftliche Nutzung wurde vor etwa 60 Jahren ein ausgeklügeltes, professionelles Grabensystem mit zahlreichen kleinen Stauen angelegt. In der Nieblitz wurde ein Wehr errichtet. Die Hauptentwässerungsgräben verlaufen meist parallel zur Nieblitz. Der Graben, der von der Stallanlage in östlicher Richtung zur Nieblitz führt, bündelt das Wasser aus einigen Gräben und führt es in die Nieblitz ab. Auf vielen Teilen des Rundweges laufen sie gerade an diesen Entwässerungsgräben entlang. Beginnend mit der landwirtschaftlichen Melioration fällt der Torfkörper teil- und mindestens zeitweise trocken, sodass sich zunächst oberflächennah sauerstoffreiche Bedingungen im Niedermoor bilden. Dadurch werden Prozesse in Gang gesetzt, die den primären Prozess der Torfbildung unterbrechen. Mit der geregelten künstlichen Wasserabführung aus dem Moor beginnt zuerst die Moorsetzung. Dabei sackt der vormals mit Wasser gefüllte Porenraum infolge des fehlenden Auftriebs zusammen. Dadurch senkt sich erstmals die Oberfläche und die Torfdichte steigt. Sobald ein bestimmter Entwässerungsgrad erreicht ist, tritt ein unumkehrbarer Schrumpfungsprozess des Torfes ein. Eine langjährige und intensive Austrocknung, wie sie oft in den oberen 10 bis 20 Zentimetern des Bodens erfolgte, lässt ein polyedrisch bröckeliges, nur wenige Zentimeter großes Gefüge im Mooroberboden entstehen. Dieses Gefüge zerfällt bei durchgeführten mechanischen Umbrüchen des Grünlands und Saatbettbereitung, wie sie bis ans Ende des 20. Jahrhunderts auf Grünlandstandorten allgemein durchgeführt wurden. In sehr kleine, krümelartige Bestandteile. Man sagt dazu, der Oberboden vererdet. Zeitgleich werden die nun im Torfkörper vorhandenen Poren und Klüfte belüftet. Es tritt ein durch Sauerstoff und Mikroben gesteuerter Bodenab- und Bodenumbauprozess ein. Man nennt ihn Humifizierung und Mineralisierung des Torfkörpers. Dabei bilden sich zum einen Humus und zum anderen werden einfache anorganische Substanzen wie Kohlendioxid, Wasser und Lachgas als Endprodukt des mikrobiellen Stoffwechsels an die Atmosphäre abgegeben. Diese Prozesse führen zu Materialverlust und einer weiteren oft sichtbaren Mooroberflächenabsenkung. Letztlich ist keine pflanzliche Struktur im Torf mehr erkennbar, es entsteht einem nassen Zustand schmieriges und bei Trockenheit pulvrig-staubiges Material. Die Mineralisierung schreitet weiter voran und so verschwindet der nur noch pulvrig-staubrige Torf vollkommen. Sichtbar wird das durch wellige Wiesen und kleinere Senken, wie sie vor der Torfbildung vor Hunderten und Tausenden von Jahren vorhanden waren und nun wieder sichtbar werden. Im Frühjahr stehen sie wieder unter Wasser und behindern die Viehhaltung. Zusammenschlüsse von Forschungsgruppen und Landwirten befassen sich mit diesen Problemen. Es ist tatsächlich sehr schwierig, sich diesen Problemen entgegenzustemmen, sind doch die Flächen wirtschaftliche Basis von vielen in der Region. Folgen Sie nun dem Plattenweg und bleiben Sie ca. 20 Meter vor der Schranke auf der rechten Seite stehen. Den Blick nach Südwesten gerichtet, kann man zwischen den Windrädern und dem Funkmast eine über den Bäumen herausragende Kirchturmspitze entdecken. Sie gehört zu der Scheper Kirche, dem Nachbarort von Resdorf. Die Kirche wurde 1827, anfangs ohne Kirchturm, geweiht. Der Kirchenbau entstand nach Plänen von dem bekannten Architekten Karl Friedrich Schinkel. 1861 wurde der Kirchenbau durch einen 32 Meter hohen massiven Turm ergänzt. Auch der Kirchturm entstand nach früheren Plänen von Schinkel. 2010 gründete sich im Dorf der Verein Förderverein Schinkelkirche Schepe e.V. Dieser hat sich erfolgreich für die Sanierung der Kirche eingesetzt, die in 2021 abgeschlossen wurde. Drehen Sie sich einmal um 180 Grad. Von der Ferne kann man im Nordosten gut die 35 Meter hohe Turmspitze der Belitzer Kirche sehen. Die Kirche bildet das Zentrum der Belitzer Altstadt und wurde 1247 erstmals urkundlich erwähnt. Die Kirche ist rund 43 Meter lang und 18 Meter breit. Neben der Kirche befand sich als eigenständiges Gebäude die Wunderblutkapelle. Im Jahre 1235 soll sich hier ein Blutwunder ereignet haben, was zur überregionalen Aufmerksamkeit des von großen Handelswegen abgelegenen Belitz führte. Viele Veränderungen an der Kirche führten dazu, dass die Wunderblutkapelle jetzt in den Kirchenbau integriert ist und nur von der Kirche aus betreten werden kann. Drehen Sie sich wieder zurück und zwischen den Bäumen rechts sehen Sie auch wieder die Resdorfer Kirche. Folgen Sie nun dem Plattenweg weiter und hören dabei den nächsten Punkt. Auf einigen der Wiesen und Weiden, an denen Sie vorbeikommen oder bereits vorbeigekommen sind, sind viele Maulwurfshügel zu sehen. Das ist ein Anzeichen für eine gute Nahrungsverfügbarkeit, vor allem von Regenwürmern. Wenn die Flächen feuchter sind, sind mehr Regenwürmer im oberen Bodenbereich vorhanden und die Maulwürfe gehen auf die Jagd und graben vermehrt neue Gänge. Zu erkennen ist dies an den vielen Maulwurfshaufen. Auf dem Acker, nach dem Pflügen, muss durch die Maulwürfe jedes Mal vom Rand oder Weg wieder erneut eine Besiedlung der Fläche erfolgen. An der Lage der Maulwurfshaufen ist dies deutlich zu erkennen. Später werden die unterirdischen Gänge durch den Maulwurf als Fallen genutzt, die regelmäßig nach Insekten, Regenwürmer und anderer Beute kontrolliert werden. Dann ist die oberirdische Sichtbarkeit der Aktivität geringer. Der Maulwurf ist dabei einer der wenigen Säugetiere, dessen Fell keinen Strich aufweist und der deshalb vorwärts und rückwärts in engen Gängen problemlos agieren kann. Folgen Sie nun weiter dem Plattenweg bis zur nächsten T-Kreuzung, auf dem Sie auf den Reitrundweg um Belitz treffen.
Auf dem Weg um das Dorf können Sie sehr schön dessen runde Form erkennen. Aufgrund dieser Kreisform werden die Grundstücke hinter den Gehöften zur Nieblitz hin immer breiter, sind also keilförmig. Auf jedem Grundstück verlief früher ein Weg vom Gehöft auf die dahinterliegenden Äcker und Wiesen. Einen öffentlichen Zugang zum Dorf gibt es hier hinten nirgendwo. Das Runddorf kann nur von der Bundesstraße aus betreten oder befahren werden. Über die Entstehung von Rundlingsdörfern gibt es verschiedene Theorien. Es handelt sich um eine Dorfform, die offenbar ursprünglich von Slawen bewohnt wurde. Ob diese selbst Gründer des Dorfes waren oder von den Landesherren hier angesiedelt wurden, ist nicht bekannt. Auch ist nicht sicher, ob der Ort bei seiner Gründung bereits die geschlossene runde Form hatte, die wir heute sehen. Eine Landschaft mit einer hohen Dichte an Rundlingsdörfern ist das Wendland. Die Rundlinge dort sind besser erforscht als die wenigen Dörfer dieser Form in Brandenburg. Eine der Theorien im wissenschaftlichen Diskurs um die wendländischen Rundlinge besagt, dass die ursprüngliche Form dieser Dörfer ein Halbrund war. Erst in späteren Jahrhunderten kamen durch Zuzug, beispielsweise aus aufgegebenen Dörfern, weitere Häuser dazu, bis sich eine geschlossene Kreisform des Dorfes ergab. Diese Theorie widerspricht der landläufig auch im Zusammenhang mit Resdorf vorgebrachten These, die Dorfform sei von den Slawen gewählt worden, weil sie das auf dem Dorfplatz geweidete Vieh vor dem Zugriff von Räubern schützen sollte. Eine andere als Begründung für die runde Dorfform vorgebrachte These ist die vom Vorbild einer runden Wagenformation. Auf ihrem Weg nach Westen in neue Siedlungsgebiete stellten die Slawen demnach ihre Wagen bei einer Rast immer in Kreisform auf. Im neuen Siedlungsraum angekommen, sei diese Wagenformation sodann auf die Form der von den Slawen dort errichteten Dörfer übertragen worden. Bitte biegen Sie nach rechts auf den Feldweg ab und folgen Sie diesem bis zum Anfang des Zaunes auf der rechten Seite.
Gerade hier am Weg auf den Greifvogelwarten sind die Kolkraben häufig als große, einfarbig schwarze Vögel mit bläulichem Glanz des Gefieders zu sehen. Der Kolkrabe, als einer unserer größten heimischen Singvögel, lässt ab Januar sein lautes, scharfes Kra-Kra hören. Das ist eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes. Nach jahrhundertelanger rücksichtsloser Verfolgung und teilweisen Ausrottung in Mitteleuropa kann man auch im Resdorf seit etwa 20 Jahren zunehmend ihren Ruf hören und die Tiere in mehreren Brutpaaren beobachten. Der Kolkrabe ist ein Allesfresser, der auch Aas gern annimmt. Besonders die Jungvögel spielen sehr gern. Diese sehr soziale Art lebt in monogamer Dauerehe mit Revieren. Die Partner erkennen sich dabei an der Stimme. Bereits im Spätwinter sind die Kolkraben balzend zu beobachten. Ende Februar und März werden die Eier gelegt und ab Mitte April sind die ersten Jungvögel da. In Gefangenschaft können diese imposanten Tiere über 30 Jahre alt werden. Dies wurde bei den bekannten Raben des Towers von London nachgewiesen. Über die intelligenten Kolkraben gibt es viele Geschichten. Man denke nur an Hans Huckebein von Wilhelm Busch oder die sorbische Krabat-Sage, die Merseburger Rabensage oder die Fabel der Fuchs und der Rabe von Aesop. In vielen Märchen und Schöpfungsmythen stellt der Rabe eine wichtige Figur dar. Von der Bibel über die Eskimos bis zur nordischen Mythologie mit Hugin und Munin, der Gedanke und die Erinnerung, den beiden Raben Odins. Gehen Sie nun weiter bis zum Ende des Zaunes.
Schauen Sie am Ende des Zaunes rechts auf die Eichen. Vermutlich im 14. oder 15. Jahrhundert umgaben die Reesdorfer ihren Rundling mit einem Schutzwall, dessen Reste wir heute noch wenige Meter hinter dem Dorf in Richtung Schepe als längliche, mit Flieder und Eichen bewachsene Erhöhung inmitten des Feldes sehen können. Auf einer Karte des Atlas der Brandenburgischen Lande von Samuel de Suchodolets aus dem späten 17. Jahrhundert ist zu erkennen, dass das Dorf vollständig von diesem bepflanzten Wall umgeben war. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um eine aus mindestens einem Wall bestehende sogenannte Landwehr, die mit einer undurchdringlichen Wehrhecke bepflanzt war und dem Dorf zusätzlichen Schutz vor Angreifern bot. Diese Landwehren waren im Spätmittelalter das Mittel der Wahl, um die Ländereien und den Viehbestand eines Ortes vor rachsüchtigen Raubrittern, hungrigem Diebesvolk und sonstigen Wegelagern zu schützen. Das galt in einer Zeit ohne Polizei umso mehr, da die Reesdorfer selbst keinen ritterlichen Grundherrn hatten, der ihnen Schutz bot. Dieser Wall dürfte seine ursprüngliche Funktion in der Neuzeit langsam eingebüßt haben, da er modernerem Kriegsgerät wie zum Beispiel Kanonen nichts mehr entgegenzusetzen hatte, und wurde daher stückweise abgetragen. Das letzte Stück hat nur durch das Engagement eines geschichtsinteressierten LPG-Bauern die landwirtschaftliche Intensivierung des 20. Jahrhunderts überlebt und ist heute ein eingetragenes Denkmal in der Brandenburgischen Landesdenkmalliste. Folgen Sie dem Weg weiter bis zur Bundesstraße.
Wir sind jetzt am Ende des sogenannten Hauweges angekommen und stehen an der Bundesstraße B246. Zur rechten Hand liegt Reesdorf. Und wenn man den Radweg nach links, etwa 450 Meter bis kurz vor den Kiefernwald hochgeht, kann man bei sonnigem Wetter und feuchter Erde einen leichten rötlichen Schimmer auf dem Ackerboden beidseits der Straße wahrnehmen. Diese Böden sind eine Rarität. Man nennt sie auch Fuchserden, da sie ab etwa 30 bis 70 Zentimeter Tiefe knallrot sind. Sie kommen in kleinen Arealen von oft nur 1000 bis 5000 Quadratmetern vor. Viel weiß man noch nicht über sie. Eine intensive Rotfärbung von Böden rührt meistens von einem Eisenmineral her, das Hämatit heißt. Hämatit kommt allerdings nur in viele Millionen Jahre alten tropischen Böden vor. Unsere dagegen noch sehr jungen Böden, die sich erst seit der letzten Eiszeit gebildet haben, enthalten kein Hämatit. Warum genau diese Böden also rot sind, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass diese Böden immer nur in sehr kleinen Arealen am Rande von eiszeitlichen Sandern, wie hier dem Belitzer Sander, also der Zauche, oder ehemaligen Eisrandlagen wie dem Fleming oder am Schlaubetal bei Frankfurt-Oder vorkommen. Ein wirklich praktischer Nutzen dieser Böden ist nicht bekannt. Allerdings streuten die Soldaten der Sowjetarmee die rote Erde manchmal auf ihre Exerzierplätze, wohl in der Tradition ihres Vorgängers, der Roten Armee und der roten sowjetischen Fahne. An der Bundesstraße sieht man noch viele Eichen als Alleebäume stehen. Leider sind es über die letzten Jahrzehnte immer weniger der Alleebäume geworden, und jedes Jahr müssen auch hier einige der 150 bis 200 Jahre alten Eichen weichen um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden. Wie überall im Land Brandenburg verschwinden so über die Zeit langsam die besonders im Sommer eindrucksvollen und nicht nur bei Touristen beliebten typischen märkischen Alleen. Trotz Alleenkonzept sind in Brandenburg in den letzten 15 Jahren rund ein Viertel der Alleebäume an Bundes- und Landesstraßen verschwunden. Dabei bieten gerade diese älteren Bäume einer Vielzahl an Arten Lebensraum. In unseren Eichen wohnen neben vielen Vögeln auch Fledermäuse in den Baumhöhlen. Im Herbst sind die Eichelhäher ständige Gäste unter den Eichen und sorgen durch die als Wintervorrat versteckten Eicheln für das Wachstum vieler kleiner Eichen in den Kiefernforsten. Queren Sie nun vorsichtig die Bundesstraße und folgen der Ausschilderung des Reitrundweges der Stadt Beelitz bis zum Waldeingang und weiter im Wald geradeaus bis zum nächsten Schild, an dem der Reitweg nach rechts abbiegt.
Vor 100 Jahren hätten Sie hier noch auf dem Feld gestanden. Erst einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte die Aufforstung des Ackerlandes. Es ist schwer zu sagen, wann die Reesdorfer mit dem auch für sie äußerst lukrativen Spargelanbau begannen. Nachdem der Beelitzer Ackerbürger Karl Hermann im Jahre 1861 erstmalig das Edelgemüse anbaute und dafür begeisterte Abnehmer fand, folgten viele Bauern seinem Beispiel. Möglicherweise dauerte es noch ein paar Jahre, bis dieser neue Trend auch die Dorfbewohner erreichte. Aber spätestens um die Jahrhundertwende dürfte es auch hier soweit gewesen sein. Die besonders kargen Sandböden um Reesdorf, die stets schlechte Getreideerträge abgeworfen hatten, waren nun mit ihrer mineralischen Qualität bestes Spargelland. Das verhalf den Reesdorfern in den kommenden Jahrzehnten zu einem bescheidenen Wohlstand. Die Fläche neben der Bundesstraße, auf der heute dichter Kiefernwald steht, war in dieser Zeit ebenfalls ein großer Spargelacker. In den Jahren zwischen den Weltkriegen kamen die Lastkraftwagen aus Berlin in der Spargelsaison auch regelmäßig nach Reesdorf, um das begehrte Gemüse in die boomende Metropole zu bringen. So konnte Reesdorf bereits im Jahre 1923 nach einer lukrativen Spargelsaison elektrifiziert werden. Ältere Reesdorfer berichteten auch, dass wegen dieser guten Spargelernte eine neue Kirchenglocke in Auftrag gegeben werden konnte, wenngleich in der offiziellen Kirchenchronik auch verzeichnet ist, dass diese durch den Verkauf von Kirchenwald bezahlt wurde. Eine weitere Folge dieses Hauchs von großer, weiter Welt im Dorf war die Tatsache, dass die Jugend der Zwischenkriegsjahre plötzlich aufhörte, das bis dahin seit jeher übliche Plattdeutsch zu sprechen und stattdessen begann zu Berlinern. Auch wenn das Plattdeutsche bis heute von den älteren Reesdorfern noch verstanden wird, so hat es doch das Berliner nie wieder verdrängt. Der Spargelanbau jedoch verlor in den Jahren des Zweiten Weltkriegs und danach seine Bedeutung. Das Gemüse war nun offiziell zu kalorienarm und wurde in den Jahren bis zur Wende von den LPG nur auf kleinster Fläche angebaut. Nun fand man den Spargel hauptsächlich in den Gärten der Dorfbewohner. Erst ab 1991 vergrößerten sich die Anbauflächen mit der Gründung neuer landwirtschaftlicher Betriebe auch in Reesdorf wieder deutlich. Folgen Sie jetzt dem Reitweg nach rechts und anschließend nach links.
Rechts und links des Weges können Sie bereits viele kleine Eichen zwischen den Kiefern entdecken. Wenn der Verbiss durch Rehe nicht so groß ist, können sich die Eichen aus den Überresten der Verstecke der Eichelhäher entwickeln. Sie sehen hier den Beginn eines natürlichen Waldumbaus. Folgen Sie dem Weg weiter bis hinter die nächste Kurve nach rechts. Bleiben Sie einmal stehen und lauschen Sie dem Wind in den Kiefern. Vielleicht hören Sie einige Vogelstimmen. Manchmal ist besonders im Frühling der Kuckuck mit seinem typischen Ruf zu hören. Regelmäßig können Sie hier oder im Bereich des Friedhofs auch häufig den Pirol hören. Meist sind weder das leuchtend gelbe Gefieder des Pirolmännchens noch seine unauffälligere Gefährtin zu sehen. Nur der typische Ruf ist zu hören. Nach seinem Ruf wird er in der Mark Brandenburg auch Schulze von Bülow genannt. Die Familie des bekannten Loriot, bürgerlich Vico von Bülow, trug ein Pyrol im Wappen. Das französische Wort für Pyrol, Loriot, nutzte dieser dann als Künstlernamen. Andere erinnern sich vielleicht noch an die Werbefigur des Minol-Pyrols. Auf jeden Fall können Sie ab April über den Sommer um Reesdorf den klangvoll flötenden Ruf hören, der zwischen den Männchen sogar als individuelles Erkennungsmerkmal genutzt wird. Früher wurde der Pyrol auch Pfingstvogel genannt, da viele Tiere erst Mitte Mai bei uns eintrafen. Folgen Sie dem Weg nun weiter entlang, an dem links sich bewaldete Dünen und rechts die Aufforstung befinden und weiter bis zu einer gepflasterten Straße. Wir stehen nun auf einer alten Kopfsteinpflasterstraße. Zur linken Seite sehen wir die Autobahnbrücke. Sie markiert ziemlich genau den Beginn des dahinterliegenden Belitzer Sanders, der sogenannten Zauche. Der Sander selbst besteht aus Schmelzwassersanden, die sich beim Abtauen eines großen Gletschers aufspülten, der einst mehrere Kilometer weiter nördlich aufragte. Wir fühlen fast, wie damals das viele Wasser, das über den Sander spülte, wie Meereswasser über eine hohe Sandbank schwappte und in Hunderten von Rinnsalen und kleinen Bächen zur Nieblitz hinunterfloss. Alles, was wir nun rechter Hand sehen, entlang der alten Pflasterstraße, war am Ende durch den ziemlich gleichmäßigen Abfluss der Schmelzwässer eingeebnet und tatsächlich plattes Land bis weit hinter Reesdorf über die Nieblitz hinaus. Wir folgen nun der alten Straße in Richtung Reesdorf und wieder ins Urstromtal. Ganz kurz nach der Eiszeit, als die Gegend noch vegetationslos und karg war, wehten Winde vom weiter zurückweichenden Gletscher über den Sander, wirbelten Sand auf und ließen ihn an der Geländestufe zum Urstromtal fallen. Das begann dort, wo die Autobahnbrücke heute steht. Bis zu 5 und 10 Meter hohe Dünen wurden aufgetürmt. Später bewaldete sich die Zauche und die Dünenbildung fand ein vorläufiges Ende. Mehrere tausende Jahre später entdeckte man die Wälder der Zauche als Rohstofflieferant. Der Wald auf der Zauche wurde gerodet und zum Beispiel zu Holzkohle geschwelt. Auf der Zauche, dem nährstoffarmen Sander, versuchte man sich hier und dort im Ackerbau. Aber es half nichts. Wieder kam der Wind aus Westen und Nordwesten und wehte die dünne Humusschicht hinfort. Er wehte den Sand darunter hinfort und wieder kamen die Dünen in Bewegung und rückten vor bis nach Reesdorf in die Kanniner Straße. Die Erhebungen und kleinen Wälle, die wir auf unserem Weg in Richtung Reesdorf linke Hand sehen, sind also nichts weiter als die Relikte einer von Menschen gemachten regionalen Naturkatastrophe. Heute muten die Binnendünen wie ein Naturdenkmal an und sind Archiv der Bodenentwicklung. Es war harte Arbeit im 18. und bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, die Gegend wieder zu bewalden. Für die Reesdorfer Kinder sind sie im Winter die Rodelberge. Gehen Sie weiter bis zum Ortseingangsschild.
Sie haben nun wieder das Dorf erreicht und befinden sich in einer Straße, die unter den Reesdorfern auch als Fortende, zu Deutsch vor dem Ende, bekannt ist. Diese Häuserreihe außerhalb des Reesdorfer Rundlings geht auf die Ansiedlung von Bewohnern des ehemaligen Vorwerks Rummelsborn zurück. Rummelsborn lag im Wald nordwestlich von Reesdorf an der ehemaligen sächsischen Grenze. Diese Grenze mitten im Wald war ein beliebtes Ziel von Deserteuren der preußischen Armee. Ab etwa 1720 wurde deshalb in Rummelsborn ein Militärposten errichtet, der an der Grenze patrouillieren und Desertation verhindern sollte. 1824 war der Brauereibesitzer Düring Erbpächter des Vorwerks Rummelsborn. Zu dieser Zeit lebten hier 6 Familien in 3 Gebäuden, 4 Arbeiterfamilien und 2 Kohlenschwäler. In einer Chronik heißt es, dass der Belitzer Heide von Rummelsborn aus viel Schaden zugefügt worden sei und die Stadt Belitz deshalb darin interessiert gewesen sei, das Vorwerk zu übernehmen. Im Jahre 1829 erwarb die Stadt dann auch das Vorwerk und ließ 1837 alle Gebäude abreißen. Die Bewohner von Rummelsborn siedelten sich in Resdorf in dieser Straße außerhalb des Rundlings an. Im 20. Jahrhundert wurde die Straße um mehrere Häuser erweitert. Die Bewohner betrieben auch Landwirtschaft, jedoch nicht im Haupterwerb wie die Familien im Rundling. Die Anwohner waren hauptberuflich unter anderem in den Belitzer Heilstätten oder bei der Bahn tätig. Am Ende der Straße befindet sich der Resdorfer Friedhof. Ursprünglich fanden Bestattungen auf dem Kirchhof im Rundling statt. Aus hygienischen Gründen wurde in den 80er Jahren jedoch dieser neue Friedhof am Waldrand errichtet. Das letzte Begräbnis auf dem alten Friedhof im Dorf fand Ende der 90er Jahre statt. Folgen Sie nun der Straße in Richtung Bundesstraße, bis Sie auf der rechten Seite ein kleines Gebäude mit turmartigem Aufbau sehen. Das Gebäude mit rotem Tor und kleinem Türmchen, das Sie vor sich sehen, ist das sogenannte Spritzenhaus, das 1933 nach der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Resdorf errichtet wurde. Bei Gründung der Feuerwehr war hier ein eisenräderiger Holzwagen mit Handspritze untergebracht. Der Wagen wurde von Pferden gezogen. Im Brandfall saßen links und rechts neben der Spritze Personen, die Wasser aus einem Wasserfass durch die Spritze pumpten. In neuerer Zeit beherbergte das Gebäude einen Tragkraftspritzenanhänger mit Motorspritze. Die Alarmierung der Feuerwehrleute im Übungs- oder Einsatzfall erfolgte um die Mitte des 20. Jahrhunderts durch ein Mehrklanghorn, das vom Wehrleiter geblasen wurde, während er mit dem Fahrrad durch das Dorf fuhr. Das Horn befand sich zu dieser Zeit wahrscheinlich im Haus des jeweiligen Wehrleiters und hing auch zeitweise in einem Glaskasten am Spritzenhaus. Die Alarmierung erfolgt heute durch eine Sirene, die auf einem der Hausdächer im Dorf angebracht ist. Bis in die 50er Jahre befand sich in einem Nebenraum des Spritzenhauses die Dienstkammer des örtlichen Nachtwächters, während im dahinterliegenden Gewahrsam Delinquenten auf ihre Abholung durch die Polizei warteten. Dies waren in der Mehrzahl Betrunkene, die im gegenüberliegenden Gasthof auffällig geworden waren, seltener echte Kriminelle. Besonders während des Baus der nahegelegenen Autobahn in den 30er Jahren verbrachte mancher der zahlreichen dort beschäftigten Arbeiter, die in einem Barackenlager in der Nähe des Dorfes lebten, eine Nacht im Resdorfer Gewahrsam. In seltenen Fällen diente das Gerätehaus auch als Leichenhalle für Menschen, die zwar nicht in Resdorf lebten, aber hier zu Tode gekommen waren. Überqueren Sie nun wieder die Bundesstraße in Richtung Kirche bis zum ersten Gebäude links.
Bei dem Haus Dorfstraße 13 handelt es sich um den ehemaligen Gasthof Weidmannslust, der im Jahre 1907 von der Familie Boosdorf wunderlich erbaut und im Folgenden auch bis 1945 betrieben wurde. Neben dem regulären Ausschank fanden im Saal des Hauses auch regelmäßige Tanzveranstaltungen statt. Durch den Saal gehört dieses Gebäude zu den größten in Resdorf. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs diente der Saal zunächst als Unterkunft für durchreisende Flüchtlinge und während der Kampfhandlungen in der Umgebung kurzfristig auch als provisorisches Lazarett. Ab 1945 übernahm die Familie Stadtmann den Gasthof und führte ihn bis 1957. In dieser Zeit wurde im Saal nicht nur getanzt, sondern die Jugend des Dorfes spielte auch einige Male auf der Bühne des Saales Theater. Seit den späten 50er Jahren gab es im Gasthof mit Ausnahme eines Intermezzos von einigen Monaten in den späten 70er Jahren durch die Familie Jogast keinen Ausschank im Resdorfer Gasthof mehr. Allerdings war die Wohnung in der oberen Etage bis in die späten 80er Jahre immer wieder durch Eigentümer oder auch Mieter bewohnt. Seit den 90er Jahren wechselte das Grundstück mehrmals den Besitzer. Keiner dieser ließ die Nutzung des einstigen Gasthofs wieder auferstehen. Der Saal, die Nummer 13a, wurde bisher vorwiegend als Abstellkammer genutzt. Gehen Sie weiter bis zur Kirche und nehmen sie unter der Dorflinde Platz.
Die Resdorfer hatten vermutlich bis in die frühe Neuzeit hinein gar keinen Kirchenbau. Wahrscheinlich wurde erst im Jahre 1586 eine Kirche, ein einfacher Fachwerkbau, mitten auf dem Dorfplatz errichtet. Allerdings ist es schwierig, dies mit Sicherheit zu sagen, da erst mit der Reformation die Kirchenbücher in Brandenburg eingeführt wurden und daher Quellen für das kirchliche Leben vor dieser Zeit in Resdorf wie auch in anderen kleineren Orten fehlen. Ab 1541 lässt sich belegen, dass die Resdorfer Kirche eine Tochterkirche derselben des benachbarten Neuendorf war. Es gab keine Pfarrhufen im Dorf, sodass anzunehmen ist, dass der Pfarrer nur bei Bedarf ins arme Resdorf kam und von den Bewohnern dafür mit 16 Scheffeln Roggen entlohnt wurde. Nicht einmal 200 Jahre später war das Resdorfer Kirchlein aber offensichtlich schon in einem schwierigen baulichen Zustand. Laut der Überlieferung sah dies wohl Friedrich der Große, als er einmal durch Resdorf kam. Er wies daraufhin an, die Resdorfer mögen sich eine einfache neue Predigerscheune errichten. Wie man heute sieht, haben die Resdorfer diese Anweisung eher großzügig ausgelegt. Es ist nicht überliefert, ob der König dieses stattliche Bauwerk, das 1755 eingeweiht wurde, je gesehen hat und ob er mit der großzügigen Interpretation seiner Anweisung einverstanden war. Über die Jahrhunderte wurde dieser Bau kaum verändert. Die im Ersten Weltkrieg für die Rüstungsindustrie zweckentfremdeten Glocken konnten im Jahre 1923 durch neue ersetzt werden. Die Schäden durch die Kampfhandlungen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges blieben länger erhalten. Die zerstörten Fenster ersetzte man zwar bald, und nach 1950 wurden auch größere Schäden an der Fassade beseitigt. Es blieb jedoch bei notdürftigen Reparaturen, und bereits ab Mitte der 60er Jahre wurde der Zugang zur Kirche wegen Baufälligkeit eingeschränkt. Auch die Glocken durften nur noch zu besonderen Anlässen läuten. In den 80er Jahren musste die Decke abgesteift werden. Der Verfall der Kirche erschien unausweichlich. Erst nach der Wende und nach langem zähen Ringen der Kirchgemeinde konnte der Verfall gestoppt werden. Im Juli 1999 begann mit der Abnahme des Turmhelmes die Sanierung der Kirche und wurde im Jahre 2002 vollendet.
Auf dem Kirchturm brütet seit vielen Jahren ein Turmfalkenpärchen. Dafür ist hinter dem Einflugloch im Turm ein großer Nistkasten angebracht. Häufig sitzen die Turmfalken auch oben auf der Wetterfahne und sind durch ihre Rufe im Sommer zu hören. Den auffälligen Rüttelflug des Turmfalkes sieht man eher nicht im Dorf, sondern über den Wiesen und Äckern. In einem Jahr hat ein zusätzliches Turmfalkenpaar versucht, seine Jungen in einem alten Krähennest in einer der kleinen Linden großzuziehen. Diese Linden müssen aber noch ein Stückchen wachsen, damit bei stärkerem Wind nicht wieder Jungvögel aus dem Nest fallen und zu Rettungsaktionen führen. Ein nicht ganz so häufiger, aber jährlich wiederkehrender Gast auf dem Dorfplatz ist ein Pärchen des Wiederhopfes. Nicht nur in Höhlen der alten Obstbäume vor und hinter den Häusern ist er zu finden, manchmal zeigt der Vogel des Jahres 2022 seine ganze Pracht und seine auffällige, aufrichtbare Federhaube mitten auf dem Dorfplatz bei der Suche nach seinen bevorzugten großen Insekten. Im Frühjahr ist mitten im Dorf auch regelmäßig sein charakteristischer Ruf zu hören. Hup-hup, hup-hup, wovon sich der lateinische Name Upupa ableitet. Von seinem Nest geht häufig ein strenger Geruch infolge eines Bürzeldrüsensekrets aus, der zu der Redewendung geführt hat, stinken wie ein Wiederhopf oder das riecht wie Hupatz. Lassen Sie nun einmal Ihren Blick über den Dorfplatz schweifen. Auf der großen Rasenfläche neben dem Spielplatz befanden sich einst Obstbäume und der Dorfteich, der jedoch zu Beginn der 80er Jahre planiert wurde. Einige Vertreter der alten Obstbäume können Sie noch rechts von sich vor den Wohnhäusern sehen. Bei der umfangreichen Erneuerung von Dorfstraße und Dorfplatz im Jahre 2014 hat man diesen gestalterischen Aspekt wieder aufgegriffen und einige neue Obstbäume gepflanzt. Bei der Erneuerung der Dorfstraße wurde darauf geachtet, dass das ursprüngliche Kopfsteinpflaster, im hiesigen Sprachgebrauch auch Katzenkopfpflaster genannt, erhalten blieb. Zusätzlich zu dieser Straße können Sie an vielen Stellen noch einen Weg erkennen, der direkt vor den Häusern verläuft. Es handelt sich um den sogenannten Milchkutscherweg. Dieser wurde vom sogenannten Milchkutscher genutzt, wenn er die Milch der Bauern abholte und in die Molkerei nach Belitz brachte. Um 1960 wurden 4 Milchrampen im Rundling errichtet, die das Verladen der Milchkannen auf den Wagen erleichtern sollten. Das Jahr 1970 bedeutete das endgültige Ende der bäuerlichen Einzelbetriebe in Resdorf. Ihre Tiere wurden in die LPG Belitz verbracht. Bis heute geblieben ist der Milchkutscherweg.
Wenn Sie der Straße nun einige Schritte weiter folgen, sehen Sie vor sich ein grau verputztes, zweigeschossiges Haus, die Dorfstraße Nummer 1. Das Gehöft wird im dörflichen Sprachgebrauch noch heute bisweilen nach den einstigen Eigentümern als Wolters bezeichnet und war zu Beginn des 20. Jahrhunderts das erste Haus am Platze und Sitz des Bürgermeisters. Die Familie Wolter bewirtschaftete zu dieser Zeit land- und forstwirtschaftliche Flächen von mehr als 100 Hektar und galt damit unter der Resdorfer Bevölkerung als großbäuerliche Familie mit hohem sozialem Status. Wolter war der erste in Resdorf, der ein Badezimmer in sein Wohnhaus einrichten ließ und besaß eines der ersten Autos im Dorf. Von den Großbauern der reicheren Dörfer im Belitzer Umland, wie zum Beispiel Zauchwitz, wurde er wie die anderen großen Resdorfer Bauern freilich als Kosset, also als Kleinbauer, verlacht. Am 8. Mai 1945 beging Wolter, der Mitglied der NSDAP war, mit seiner Familie aus Angst vor der Roten Armee Selbstmord und wurde kurz darauf in einem Wäldchen nahe der Nieblitz gefunden. Das Haus und die dazugehörigen Ländereien wurden im Zuge der Bodenreform enteignet, sodass der aus dem Krieg heimgekehrte Sohn die Wirtschaft nicht mehr weiterführen durfte. Das Wohnhaus diente nach dem Krieg zunächst als Unterkunft für zahlreiche Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und in der Folge als Mietshaus. Die Mieterschaft setzte sich dabei noch Jahrzehnte im Wesentlichen aus ehemaligen Vertriebenen zusammen. Im Erdgeschoss befand sich bis nach 1990 das Resdorfer Gemeindebüro mit dem Büro des Bürgermeisters und seiner Sekretärin sowie einer kleinen Bibliothek. Der Hof und die Stallungen wurden ab Ende der 60er Jahre von der LPG Resdorf und ab 1971 von der LPG Tierproduktion in Belitz genutzt. Mitte der 90er Jahre wurde das Gehöft an die Resdorfer Bauern veräußert, die es als Betriebshof nutzten. Heute befindet es sich in Privatbesitz. Das Haus in seinem heutigen Erscheinungsbild stammt wie alle Häuser im Resdorfer Rundling aus dem späten 19. bzw. frühen 20. Jahrhundert. Ursprünglich war die Fassade mit Kassettenputz versehen, der zu DDR-Zeiten entfernt wurde. Wir können davon ausgehen, dass der Vorgängerbau wie alle Wohnhäuser in Resdorf bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein eingeschossiges Gebäude in Lehmbauweise war. Damit endet unser Spaziergang. Oben auf dem Haus sehen Sie noch die Sirene der Feuerwehr. Wenn Sie jetzt zur Feuerwehr über die kleine Schluppe zurückkehren, sind Sie wieder am Ausgangspunkt angelangt. Wir hoffen, Ihnen hat der Rundgang mit uns gefallen.